Deutschlandfunk. Dokumente und Debatten.
Live aus dem Kammermusiksaal des Deutschlandfunks übertragen wir das 5. Kölner Forum für Journalismuskritik.
Ich habe befürchtet, dass es mit Kirchengeläute anfängt. Ja, wir sind die mit dem lieben Gott oder der lieben Göttin. Wir sind aber eben auch die mit ohne Gott. Denn Sie werden es gleich sehen, wenn ich die Runde vorstelle. Der Atheismus, der Laizismus ist hier ganz gut vertreten. Mutmaßlicher Christchurch-Attentäter weist Schuld von sich. Polizei nimmt in Mönchengladbach islamistischen Gefährder in Gewahrsam. Kritik an Ausschluss der AfD vom Evangelischen Kirchentag. Evangelische Kirche richtet unabhängige Beratungsstelle zum sexuellen Missbrauch ein. Und schließlich, Vatikan nimmt erstmals Stellung zur Gender-Theorie. Das sind 5 Meldungen aus unseren Nachrichten von dieser Woche. Die erste, Christchurch, ist von heute, die anderen sind ein paar Tage alt. Und es sind ja 5 Meldungen, die irgendwas mit Religion zu tun haben. Wenn ich gefragt werde, was ich eigentlich mache journalistisch, dann sage ich immer, ja, irgendwas mit Religion. Religion ist Ideologie, Religion ist Konfliktstoff, Religion kann auch gesellschaftlicher Kitt sein, sie kann Teil des Problems sein, manchmal auch Teil der Lösung. Sie ist jedenfalls im Programm, in den Nachrichten, in Berichten, in Magazinen, doch allgegenwärtig, jeden Tag, aller Säkularisierung zum Trotz oder vielleicht sogar wegen der Säkularisierung, weil sie so merkwürdig fremd ist. Kirchen, muslimische Verbände, der Zentralrat der Juden sind politische Akteure, sie nehmen Stellung, manchmal ungefragt, oft aber auch sind sie gefragte Gesprächspartner in Talkrunden oder eben zum Beispiel bei uns in der Frühsendung, in den Informationen am Morgen. Ja, was ist Journalismus? Was ist Mission? Was ist Berichterstattung? Und was ist schon Verkündigung? Und was hat überhaupt das Himmlische mit dem Boden der Tatsachen zu tun? Darüber wollen wir jetzt eine knappe Stunde, ich meine, ich habe jetzt die Wahl zwischen Gott und Intendant, also eine knappe Stunde diskutieren. Und zwar mit, ich begrüße zu meiner Rechten, Ingrid Matthäus-Meyer. Sie war 20 Jahre lang Bundestagsabgeordnete, zunächst für die FDP, dann für die SPD, vor allem Expertin für Finanzfragen. Sie gehört dem WDR-Rundfunkrat an und vertritt dort die Giordano-Bruno-Stiftung, den Humanistischen Verband und den Bund der Konfessionslosen. Herzlich willkommen, Frau Matthäus-Meyer. Dann begrüße ich Lale Akgün, sie ist Psychologin, Buchautorin und auch ehemalige Bundestagsabgeordnete der SPD. Also wir könnten jetzt hier eigentlich auch über den künftigen, die künftige SPD-Vorsitzende kurz eine Diskussion einlegen. Ja, sie ist eben auch ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete und sie hat kürzlich versucht, einen laizistischen Arbeitskreis in der SPD zu gründen, was ihr aber verwehrt wurde. Lale Akgün bezeichnet sich als Kulturmuslimin, als säkulare Muslimin. Ihr jüngstes Buch heißt Platz da, hier kommen die aufgeklärten Muslime. Herzlich willkommen, Frau Akgün. Zu meiner Linken begrüße ich Michael Schmidt-Salomon, er ist Philosoph, Schriftsteller und Vorstandssprecher der Giordano-Bruno-Stiftung. Die wiederum sieht sich als Denkfabrik für Aufklärung und Humanismus. Ihr Ziel ist es, ich zitiere von der Homepage, eine rationale und evidenzbasierte Alternative zu den traditionellen Religionen zu fördern und der sogar zum Durchbruch zu verhelfen. Herzlich willkommen, der dritte Laizist in der Runde. Und schließlich begrüße ich von mir aus gesehen ganz rechts Klaus Pfeffer. Er ist seit 2012 Generalvikar des Bistums Essen, also das Alter Ego des Bischofs, der Mann für die Finanzen. Und er war interessanterweise zunächst Journalist, bevor er Priester wurde. Und er hat beim Süderländer Volksfreund volontiert. Im Sauerland ist das, wenn ich geografisch einigermaßen sattelfest bin. Herzlich willkommen, Herr Pfeffer. Ja, also drei Laizisten, drei Laizistinnen und ein Generalvikar, das ist schon eine untypische Besetzung. Also sie vertreten jetzt nicht nur die gesamte Christenheit, sondern eigentlich auch die Gesamtmenge der Gläubigen. Frau Matthäus Mayer, es ist ja immer schöner, mit den anderen anzufangen. Sie sitzen im Rundfunkrat des WDR. Was regt Sie denn da so richtig auf am WDR aus humanistischer Perspektive? Was bringen Sie da ein an Programmkritik?
Also erstens regt mich weder beim WDR noch beim Deutschlandfunk. Ich höre beide regelmäßig. Morgens schalte ich dann zwischen Deutschlandfunk und WDR 5 die Nachrichten hin und her. Regt mich erstmal gar nichts auf. Ich finde diese beiden Sender ganz prima. Aber was mir nicht gefällt, ist in der Tat, dass beide Sender, obwohl ich jetzt im Rundfunkrat bin, das war sehr mühevoll, denn im Gesetz steht noch nur die Vertreter katholisch, evangelisch, muslimisch. Aber der Landtag hat noch 7 weitere Entsendungsmöglichkeiten und hat uns als Säkulare benannt und die haben wiederum mich benannt. Das ist sicher ein Fortschritt über das einzige in Deutschland. Es gibt noch für die Humanistische Union in Bremen einen solchen Platz. Regt mich auf, dass so eine Art Vereinnahmung durch den Sender, der ganzen Sendertätigkeit, dass wir seien ein kirchliches Land, dass mittlerweile fast 50% der Menschen in diesem Lande nicht Mitglied einer Kirche sind, also ich nenne das immer säkular, das wird überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Übrigens, das mit den Glocken, das ist für mich Heimat. Also ich finde die Glocken ganz prima und die können bleiben und wenn die Enkel auf Besuch sind, dann sagen sie Opa und dann muss er zu seinem Laptop gehen und muss den dicken Pitter anmachen. Mich regt auf zum Beispiel 1703 Verkündigungssendungen per annum im Deutschland, im WDR, habe ich nachgezählt, mal ganz kurze, 3 Minuten, mal auch ganz lange. Oder kosten rund 790.000 Euro im Jahr. Oder beim Deutschlandfunk habe ich gestern noch nachgeschaut, in den letzten 3 Monaten 16 Gottesdienste von 54 Minuten, dass es nicht 60 sind, liegt daran, dass man Gott sei Dank immer die Nachrichten zwischendurch hört. Oder auch die Sendung morgens um 6.35 Uhr oder die um 9.35 Uhr, die Sie anscheinend leiten, über der in der Tat sehr oft auch was weltanschauliches Neutrales berichtet wird, unter anderem ein langes Feature über mich. Wir sind nicht mehr eine christliche Gesellschaft, wir sind eine säkulare und christliche und muslimische. Und diese Unterschiede kommen zu wenig zum Vorschein. Wir müssen sie Stück für Stück juristisch erkämpfen. Ich freue mich, dass heute Nachmittag Frau Jäger dabei ist. Die kenne ich ganz gut. Die hat schon vor Jahren beim Europäischen Gerichtshof in Straßburg den armen Schüt, das ist der sogenannte Schüt-Fall, einer, der wunderbar Klavier spielte in ihrem Bistum. Und der wurde rausgeworfen, weil er seine Frau verließ und neu heiratete. Und er musste durch alle Instanzen bis nach Straßburg gehen, um zu gewinnen, dass er sowas darf. Oder wir haben erkämpft jetzt die beiden Urteile, die Sie mitbekommen haben, der Chefarzt aus Düsseldorf, der sich auch hat scheiden lassen. Und mittlerweile hat er durch 7 Instanzen gewonnen. Sowas unterstützen wir. Ich finde also, diese Trennung, die wir in dem Grundgesetz, in unserer Weimarer Verfassung drin haben, es gibt keine Staatskirche, wird sehr oft durchbrochen. Vielleicht ein letztes Beispiel, dass ich im Rundfunkrat bin, kriege ich auch Zuschriften. Da ist ein Journalist vom WDR, man sieht es dann an dem, hier steht Deutschlandfunk, da steht also WDR, der berichtet aus dem Bereich Aachen. Da kommt so ein kleiner Wagen, so ähnlich wie so ein Pommes-Frites-Wagen von der Kirmes, auf den Schulhof gefahren. Dann wird das aufgeklappt, die ganzen Schulkinder stehen da auf dem Schulhof und dann ist das ein kleiner Altar und der Prediger, der Pastor singt und macht so eine kleine Sendung. Und der Journalist, man merkt dem an, wie begeistert der ist über so eine tolle Idee, darüber soll auch berichtet werden. Aber der stellt nicht eine einzige kritische Frage. Es gibt auch jede Menge Kinder, deren Eltern das nicht wollen. Sind die gefragt worden? Wie macht man das? Das sind so Dinge, wo ich finde, dass ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk dafür sorgen soll, dass auch das Problem mal benannt wird.
Vielen Dank. Frau Akgün, Platz da, hier kommen die aufgeklärten Muslime, heißt Ihr Buch. Bedeutet das, dass die religiösen Muslime, die Platzhirsche sind, auch in den Medien? Werden die Ihrer Ansicht nach zu stark wahrgenommen, die Religiösen?
Oh ja, die orthodoxen, konservativen Muslime sind Platzhirsche und sie haben eben von den Kirchen gut gelernt. Die Geschichte des Islam in Deutschland ist ja nicht so alt. Wenn Sie mal hochrechnen, letztendlich fängt sie ja an mit der ersten Einwanderung der Gastarbeiter Anfang der 60er Jahre. Aber die Die muslimischen Player, die haben sich von den Kirchen abgeguckt, wie man eben in der Öffentlichkeit auftreten kann, wie man sich zum Ansprechpartner der Medien und der Politik machen kann. Und sie wenden das Spiel 1:1 an. Und ich finde das natürlich furchtbar, weil sie sich eben anbieten und weil sie auch genau auf der gleichen Klaviatur spielen, nämlich zu sagen, diese Mischung aus Bekenntnis und gleichzeitig eben Information, Exotik im Islam kommt das noch dazu. Also eine Mischung, die beim Zuhörer und Zuschauer sehr gut an. Denken Sie daran, dass zum Beispiel bei den Talkshows im Fernsehen immer diejenigen eingeladen werden, die besonders exotisch aussehen. Also am besten eine Frau in Hijab oder ein Mann, der sich als Imam bezeichnet, aber eben im Nachthemd auftritt, damit man auch sieht, dass er, wie fromm er ist. Diese Leute kommen natürlich besonders gut an. Das heißt, die Medien bevorzugen natürlich die sichtbaren exotischen Muslime. Und letztendlich kommen die anderen, die Aufgeklärten, die Säkularen, viel zu kurz in den Medien. Und das ist eine verheerende Entwicklung. Diese Entwicklung ist deswegen so verheerend, weil ich glaube, dass auch in der Bevölkerung ein Bild entsteht, als würden alle Muslime sehr fromm sein, als würden sie alle dem orthodoxen Islam angehören. Das wiederum befeuert ja, wie wir wissen, rechte Parteien, die dagegen auch dann daraus auch ihre Munition beziehen. Also die natürlich sollen die Medien berichten, aber ihre einseitigen Gesprächspartner, die orthodoxen fundamentalistischen Muslime, die sichtbar auch bei der Mehrheitsbevölkerung Erstaunen, wenn nicht Angst hervorrufen, sorgen dafür, dass ein schiefes Bild in Deutschland über den Islam und die Möglichkeiten des Islams entsteht.
Herr Schmidt-Salomon, Sie sind auch mit einem Bus durch die Gegend gefahren, haben aber keinen Altar aufgeklappt, sondern Sie haben den Kirchenstaat Deutschland kritisiert. Und in einem Interview zu dieser Busaktion, da sagen Sie, wir wollen darauf aufmerksam machen, dass die politische Klasse, zu der auch Journalistinnen und Journalisten gehören, das Thema Trennung von Kirche und Staat sträflichst ignorieren. Warum sind Journalistinnen und Journalisten Ihrer Ansicht nach Teil der politischen Klasse? Ich würde ja sagen, wir sind auch die Kontrolleure, Kontrolleurinnen der politischen Klasse.
Ja, das ist ein Begriff von Helmut Schmidt. Er hat die Journalistinnen und Journalisten zur politischen Klasse gezählt. Denn natürlich sollte das getrennt sein. Ja, die Publikative ist sicherlich die vierte Gewalt im Staat und sie muss auch gestärkt werden. Da stimme ich ausdrücklich dem zu, was im Eingang der heutigen Veranstaltung hier gesagt worden ist. Es ist dramatisch für die Demokratie, wenn Journalistinnen und Journalisten dieser Aufgabe nicht nachkommen und wenn sie nicht unabhängig berichten können. Und das ist leider sehr häufig der Fall. Der Journalist Uli Schaun hat in dem Zusammenhang mal von einem kirchlich-medialen Komplex gesprochen. Es gibt ganz viele Menschen mit Doppelfunktion, die Kirchenfunktionen haben und gleichzeitig eine wichtige Funktion in den Medien oder in der Politik haben. Gerade auch unter dem Druck der ökonomischen Verhältnisse ist es so, dass beispielsweise Nachrichten von KNA und EPD, also vom katholischen Nachrichtenagentur und dem evangelischen Pressedienst, 1:1 übernommen werden, ohne gegen zu recherchieren. Ich habe das sehr oft selbst am eigenen Leib spüren müssen, was das bedeutet. Da werden mich oft eben dann doch sehr stark gelenkte Perspektiven in die Welt gestreut und ungefähr 2/3 aller deutschen Tageszeitungen übernehmen das. Die haben das abonniert. Das ist sehr, sehr schwierig. Wir haben Sendungen im deutschen Fernsehen, also es gibt ja einige, die Verkündigungssendungen, wo es ganz offensichtlich ist, aber es gibt Sendungen, da merkt kaum ein Zuschauer oder ein Zuhörer, dass das auch kirchlich gelenkt ist. Beispielsweise im ZDF gibt es eine Sendereihe, die heißt 37 Grad. Das fällt gar nicht auf, dass das irgendwie was mit Kirchen zu tun haben könnte, aber tatsächlich hat diese Redaktion 37 Grad drei Redaktionen, eine katholische, eine evangelische und eine unabhängige. Und ich finde das dramatisch, dass eben diese Unabhängigkeit des Journalismus hier in Deutschland nicht gewährt wird, dass gerade im Bereich der Religion und Weltanschauung sehr häufig man auch nicht die Wahrheit knallhart, klartextmäßig präsentieren kann. Da werden Sendungen produziert und letztlich nicht ausgestrahlt. Wir haben das vor 2 Jahren gehabt, eine Sendung über Dieter Nuhr und seine Religionskritik und seine Islamkritik. Das wurde in Auftrag gegeben von dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Als das Manuskript fertig war, alle Interviews geführt worden sind, war das irgendwie zu eindeutig, also wollte man es verändern. Der Journalist hat es dann allen möglichen Redaktionen in Deutschland angeboten, allen öffentlich-rechtlichen, keiner wollte es ausstrahlen. Dann haben wir es produziert als Stiftung. Man kann es im Internet, schauen Sie sich oder hören Sie sich diese Sendung an, nur nicht senden, auf der Giordano-Bruno-Stiftungs-Website oder über Google geben Sie es ein. Und dann überlegen Sie sich, in welchem Land leben wir, dass ein solcher Beitrag, ein solches Feature nicht ausgestrahlt werden kann. Hier sind wirklich Kräfte. Ich sage, das ist nicht irgendwie gesteuert, sondern es ist ein blinder Fleck. Weil Deutschland so lange ein christliches Land war, in dem über 90% der Menschen Katholiken oder Protestanten waren, hat sich eben eine Kultur auch des Journalismus eingebürgert, die noch immer nicht zulassen kann, dass Fragen der Weltanschauung und der Religion ähnlich kritisch beleuchtet werden wie andere Fragen des öffentlichen Lebens.
Herr Pfeffer, das hört sich ja jetzt so an, als stünde die katholische Kirche glänzend da, weil so viele Journalisten irgendwie verbandelt sind mit ihr, oder auch als stünde die evangelische Kirche glänzend da. Wenn Sie jetzt beim Süderländer Volksfreund einen Artikel über die Situation der katholischen Kirche zu schreiben hätten, was wäre da die Schlagzeile? Alles super?
Mit Sicherheit nicht. Ich muss die ganze Zeit so innerlich schmunzeln, weil ich in der letzten Woche noch in einem innerkirchlichen Gremium gesessen habe, wo es um Medienfragen ging. Und da ging ein großes Gejammer und Geklage los über die Journalisten und die Medien, dass die ja eigentlich, wenn sie über Kirche berichten, nur skandalisieren oder allenfalls noch folkloristische Darstellungen bringen. Finde ich ganz interessant, wie unterschiedlich die Wahrnehmung so ist. Ich persönlich sehe das vielleicht auch aufgrund meiner Herkunft vom Süderländer Volksfreund, schöner Titel, kleine Lokalzeitung im Sauerland, wo man aber dann doch so den Journalismus von der Pike an lernt. Von daher habe ich da eine andere Haltung zu. Ich denke, die Wahrheit liegt in der Mitte. Also ich erlebe Journalisten, die extrem kritisch über uns berichten, die, auch wenn ich zu Interviews eingeladen werde, auch mich und auch viele andere Kirchenvertreter sehr kritisch auf den Zahn fühlen und auch Kontrolle wahrnehmen. Ich persönlich, gerade aufgrund so meiner journalistischen Herkunft, begrüße das auch sehr, weil es meiner Kirche gut tut. Ich erlebe aber auch Journalisten, bei denen ich manchmal das Gefühl habe, die haben in der Tat schon irgendwie vorher für sich klar, was sie berichten wollen oder was ihre persönliche Haltung eben ist. Und da tue ich mich da manchmal mit schwer, wenn ich Interviews erlebe, wo dann die Fragestellung schon darauf hinausgeht, dass man von mir eine ganz klare Antwort hören will, die man sich eigentlich vorher schon irgendwie so gewünscht oder erhofft hat. So. Aber ich erlebe eben viele Journalisten, die äußerst fair mit uns umgehen. Ich kann diese extreme Auffassung nicht teilen, als würden wir in einem Land leben, wo die Journalisten oder die Medien quasi also uns Kirchen bedienen würden. Das sehe ich nicht so. Aber ich sehe es auch nicht so, wie viele meiner Kirchenkollegen, die sich jetzt da ständig von Medienvertretern verfolgt fühlen. Ich finde, Religion ist nach wie vor, ob Christentum, der Islam, das Judentum und andere Vertreter oder andere Religionen in Deutschland immer noch auch einen hohen Anteil an der Bevölkerung haben. Das darf sich auch widerspiegeln in der Medienberichterstattung. Wir sind nicht mehr das christliche Land wie in den 50er, 60er Jahren. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Das muss sich, denke ich, auch niederschlagen. Und das tut es auch. Sonst würden wir heute hier nicht darüber streiten. Aber deswegen die Religion, die Kirchen komplett aus der öffentlichen Wahrnehmung, aus den Medien hinauszutreiben, halte ich jetzt auch nicht für angemessen.
Wenn ich da einhaken darf, ich wollte ja nicht, dass sie aus der öffentlichen Wahrnehmung genommen werden. Ich bin nur der Meinung, dass man klarer unterscheiden können müsste zwischen einer wirklich neutralen Berichterstattung, einer weltanschaulich neutralen Berichterstattung, einer rationalen, evidenzbasierten Berichterstattung und einer, die schon gelenkt ist, wo bestimmte Interessen mitwirken. Und das halte ich für das große Problem. Ich sehe aber auch, wie Sie, und das erklärt wahrscheinlich, warum einige Ihrer Mitbrüder und Mitschwestern da größere Probleme haben, dass es eine Entwicklung gibt in den letzten 10, 15 Jahren, dass kritischer auch berichtet wird. Leider ist es aber dann meist auf solche Skandalfälle begrenzt. Und die eigentlich wichtigen Fragen werden selten, außer natürlich in Ihrer Sendung, dann wirklich geklärt. Wir haben ja, Frau Akgün hat es ja eben auch angesprochen, tatsächlich ein großes Problem damit, dass die Rechtspopulisten dieses Thema zum Teil für sich reklamieren konnten. Und deswegen, es ist unglaublich wichtig, dass wir Aufklärung über Religion, über die verschiedenen unterschiedlichen Interpretationsweisen, beispielsweise auch des Islam. Und das kommt mir meines Erachtens viel zu kurz in unseren Medien. Dann gibt es dann solche Versuche, sich auch beispielsweise den Koran komplett schön zu reden. Auch im Deutschlandfunk gibt es da eine entsprechende Initiative. Ich finde es wichtig, dass auch die humanistische... Es gibt ja, der Koran erklärt. Ja,
die Sendung ist. Das ist eine, gibt es nicht mehr seit Anfang des Jahres.
Okay, habe ich aber öfter gehört. Und da war natürlich eine spezifische Interpretation dieser Suren, die ja denkmöglich ist, die aber tatsächlich, wenn man sich die weltweite Koraninterpretation anschaut, eher exotisch war. Und wenn ich das nicht klar thematisiere, dann öffne ich Rechtspopulisten alle Möglichkeiten, denn sie können dann unter dem Deckmantel einer angeblich aufgeklärten Islamkritik Fremdenfeindlichkeit propagieren. Und das dürfte man nicht tun. Man müsste klare Unterscheidungen zwischen der Kritik an den Positionen und eben also auch Islamkritik nicht tabuisieren, aber deutlich machen, dass Islamkritik und Muslimfeindlichkeit zwei unterschiedliche Paar Schuhe sind, die man nicht miteinander vermengen darf.
Ich finde auch noch wichtig, dass Sie das mit der Religion angesprochen haben. Also ich bin auf keinen Fall dafür, dass Religion aus dem gesellschaftlichen Bereich verschwindet. Aber nach unserer Weimarer Verfassung haben wir keine Staatskirche mehr. Alles übernommen in den Artikeln des Grundgesetzes. Und materiell haben wir doch noch schon so etwas Ähnliches wie zwei Staatskirchen. Und mir fällt schon auf, wie massiv die beiden großen Kirchen sich bemühen, dass die Muslime eine ähnliche Position bekommen. Zum Beispiel im sozialen Bereich. Dann hätten wir nicht nur ein kirchliches Arbeitsrecht, wo man nicht bei den Katholiken sich scheiden lassen kann, sondern auch ein muslimisches. Wer weiß, was da drin steht. Und dann sind sie zu dritt und können das andere ablocken. Nein, ich finde, wir müssen alle diese kleinen Fortschritte immer juristisch erkämpfen. Schauen Sie mal, diese 1703 Verkündigungen. Nun finde ich, wir haben auch andere Sorgen, damit Sie nicht das Gefühl haben, ich mache Tag und Nacht sich anderes. Zum Beispiel der öffentlich-rechtliche Rundfunk, so in der Kritik weltweit. Also da, das ist unser Hauptproblem. Aber das war vielleicht mal angemessen, so steht es im Gesetz, angemessen. 1950, 95% der Bevölkerung waren in der Kirche. Heute sind es knapp über 50%. Das ist nicht mehr angemessen. Da sagt natürlich die Kirche nicht zu Unrecht. Das steht aber so im Gesetz. Deswegen sprechen wir ja von dieser Kombination von Helmut Schmidt, dieser Eliten. Der Landtag könnte dies ändern und reinschreiben. Auch die Säkularen haben das Recht zu einer Verkündigungssendung oder was Ähnlichem. Das wird nicht gemacht. Deswegen diese enge Verquickung und übrigens, Sie geben es ja auch nicht freiwillig auf. Wenn man mal fragt, und ich habe es ja in die Gremien des WDRs eingebracht, ich habe gesagt, also das muss sich nicht morgen ändern, wir haben ja Zeit und Sie haben ja Strukturen aufgebaut durch Ihren Kirchenbeauftragten, aber so auf Dauer müsste man das ein bisschen reduzieren und auf uns erweitern. Sie glauben gar nicht. Die beiden Vertreter der katholischen evangelischen Kirche, mit denen ich ein sehr gutes persönliches Verhältnis habe, habe Ihnen alles erklärt, was ich an Fragen stelle. Kein Millimeter weg von 1703, also das finde ich schon ein bisschen wenig.
Aber liegt denn da der Spielball wirklich im Feld der Journalistinnen und Journalisten? Ist das wirklich ein journalistisches Problem, dass die Politik seit 100 Jahren steht in der Verfassung, Staatsleistungen sollen abgelöst werden, die Verkündigungssendungen sind eine politische Entscheidung? Also ist es wirklich... Sind die Politiker in dieser Hinsicht so träge, weil die Journalisten das Thema nicht oft genug auf die Agenda bringen?
Ich habe es eben erwähnt, vielleicht war es nicht klar genug. Das ergibt sich eben auch daraus, dass der Bundestag nicht widerspiegelt
in seinen persönlichen Verhältnissen, wie viel Säkulare wir in diesem Lande haben. Selbst in Köln, im Schatten des Doms mittlerweile, über 50%. Da haben Sie völlig recht. Auch das muss sich ändern, denn natürlich könnte der Bundestag, in diesem Fall der Landtag, das WDR-Gesetz und Deutschlandfunk wäre ein Staatsvertrag, der bundesweit verabschiedet werden müsste, könnte das ändern und sagt, das sind weniger und die Säkularen müssen auch mit x Prozent beteiligt werden. Oder im Bundestag könnte natürlich das kirchliche Arbeitsrecht durch Änderung des Betriebsverfassungsgesetzes so angepasst werden wie bei der Arbeiterwohlfahrt beim Deutschen Roten Kreuz und nicht mehr dieser Unsinn, dass man sich nicht mehr scheiden lassen kann. Also da gebe ich Ihnen völlig recht und deswegen bin ich ja nicht nur aktiv hier in den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, sondern ganz massiv auch in der Politik und deswegen der Versuch, in meiner Partei einen, ich nenne das säkularen Arbeitskreis zu gründen. Und da sage ich mal, der ist zwar bisher abgelehnt, aber der wird kommen. Alles wird kommen. Ich war jetzt im MDR, Mitteldeutscher Rundfunk. Da saßen wir 4-1 über eine Sendung über die Staatsleistung in Ostdeutschland. Die Länder waren kaum gegründet und wo dann nur 20% der Menschen in der Kirche sind, haben sie binnen 2 Jahre genau die gleichen Konkordate und Kirchenverträge und Staatsleistungen wie im Westen. So schnell konnten die gar nicht gucken, die haben das gar nicht gemerkt. Ich saß da mit 4 Vertretern der Kirche, ich ganz alleine und deswegen habe ich das Gefühl gehabt, heute ist mal die Diskriminierung umgedreht, also heute sind wir 3-1. Das geht einfach nicht und da muss und da eine ganz aggressive protestantische Kirche, meist sind die Katholiken da eher so tough, ne? Die protestantische Kirche, die jungen Journalistin wegen des Films Staatsleistung auch an der DDR massiv angegriffen hat, also ich war ganz überrascht.
Herr Pfeffer, die Studie zum Missbrauch zu sexualisierter Gewalt in der katholischen Kirche, die Veröffentlichung, die liegt jetzt schon über ein halbes Jahr zurück. Es gibt viele Versprechen, viele Bekundungen von Erschütterung, aber substanziell geschehen, so das, was wehtut, ist eigentlich nichts. Es ist niemand zurückgetreten. Warum funktionieren in der katholischen Kirche nicht Mechanismen wie in anderen Bereichen? Also zum Beispiel durchaus in der Wirtschaft und in der Politik, dass eben Journalisten doch Druck ausüben können, bis jemand sagt, okay, ich trete jetzt zurück, ich übernehme die Verantwortung für die Missstände oder in dem Fall die Straftaten, die da geschehen sind. Spüren Sie überhaupt Druck von Seiten der Journalisten in der Kirche?
Massiven Druck. Also die Medien üben einen massiven Druck auf also gerade auf die katholische Kirche aus, was jetzt den Missbrauchsskandal angeht und das ist noch gut.
Aber es bleibt ja trotzdem das meiste beim Alten.
Das sehe ich nicht so. Also mein Alltag ist davon geprägt, dass ich tagtäglich mit diesem Thema beschäftigt bin, wie wir die Prävention vorantreiben, wie wir in der Aufarbeitung vorwärts kommen und könnte jetzt 1000 Dinge so aufzählen. Ich glaube, dass Medien manchmal sehr darauf aus sind, wenn ich das kritisch sagen darf, dass irgendein Kopf rollt. In der Hoffnung, dann ist irgendetwas gut oder hat sich irgendetwas verändert. So. Das hilft aber nicht. Mal ganz zu schweigen davon. Also, es ist vollkommen richtig, wenn irgendwie ganz klar ersichtlich wird, da gibt es jetzt eine Person, die ist im Bischofsamt und die hat nachweislich, ist die jetzt dafür einen Missbrauchsfall verantwortlich oder was auch immer, sollte sie zurücktreten. Das ist ja nicht die Frage. Aber so einfach ist ja die Situation bei den Missbrauchsfällen der Vergangenheit eben nicht, um das jetzt mal eben auf eine Person zu fixieren. Das finde ich sehr schade, manchmal in der medialen Berichterstattung, dass man irgendwie darauf wartet, wenn jetzt mal einer irgendwie zurücktritt, dann hat man was erreicht. Das ist aber nicht der Punkt.
Ich glaube, das Problem, also bei allen religiösen Institutionen, jetzt seien es die Kirchen oder die Moscheeverbände, liegt darin, dass sie auch einen moralischen Anspruch haben, dem sie aber am Ende des Tages nicht gerecht werden können. Sie haben einen moralischen Anspruch, so etwas kann es nicht geben, also gibt es das nicht. Das ist auch der Grund, weswegen die religiösen Institutionen kaum zu fassen sind, weil sie ziehen sich zurück. Sie ziehen sich zurück auf eine moralische Ebene. Das gibt es doch gar nicht. Und wenn es das gegeben hat, dann war es ein Versehen. Das können Sie bei der katholischen Kirche beim Missbrauch sehen. Das können Sie bei den islamischen Verbänden bei irgendwelchen terroristischen Anschlägen sehen. Die Antwort ist immer, nein, der Islam ist eine Religion des Friedens. Das kann es gar nicht geben. Das ist ein Verwirrter. In der katholischen Kirche sexueller Missbrauch. Nein, das kann es nicht geben. Das ist ein Verwirrter. Also kann man gar nicht ich mit diesen Leuten zu Gericht sitzen, weil die Moral es nicht erlaubt. Und das ist das große Problem auch bei allen religiösen Institutionen. Wenn sie gleichzeitig moralische Institutionen sind, aber gleichzeitig auch Arbeitgeber, Unternehmer, Wirtschaftsunternehmen, all das in einer Personalunion oder Geschäftsunion, wird das Ganze eben so verquickt, dass man nicht mehr dran kommen kann und nicht mehr dran kommen lässt, weil wenn einmal sozusagen offen zugegeben wird, ja, in der katholischen gibt es auch nicht immer die Moral, die man predigt. Oder bei den Muslimen, ja, der Islam kann auch sehr eine Religion des Nichtfriedens sein, dann bricht ja alles zusammen. Denn die Grundlage des Glaubens sind ja diese Ansprüche, die da sind. Und darüber müsste berichtet werden. Über diese Verquickungen müsste viel mehr berichtet werden. Es ist schwierig. Wissen Sie, wenn ein Unternehmen DAX-orientiert, DAX-notiert, moralische Verfehlungen gibt unter dem Personal, dann kann man das offen zugeben, weil dieses Unternehmen hat ja nicht den Anspruch, moralisch zu sein. Die haben den Anspruch, Geld zu verdienen. Bei ihnen verquickt sich alles, nicht nur bei ihnen, in der katholischen Kirche, bei allen religiösen Institutionen. Und das ist ein ganz, ganz, ganz schwieriges Problem. Und da müsste man einfach damit auch, Sie müssen lernen, damit anders umzugehen, aber dafür muss eben das Ganze auch ein wenig mehr skandalisiert werden.
Aber das passiert ja schon längst. Also das ist ja ein Zerrbild der Vergangenheit, was Sie zeichnen, weil wir gerade ja auch durch die mediale Aufklärung und durch den medialen Druck ist ja im Grunde dieser moralische Anspruch, den die Kirchen natürlich auch lange Jahre vor sich hergetragen haben, ja entblößt. Weil auch deutlich ist, jede Religion besteht schlicht und ergreifend aus Menschen. Und die Überheblichkeit, die jede Religion, glaube ich, manchmal auslöst und in sich trägt, wird, denke ich, in einer pluralen Gesellschaft und auch durch die Medien ja sehr schnell auch in Frage gestellt und aufgedeckt. Sonst wären wir in unseren Kirchen längst nicht in einer Situation, in der wir ja bereits sind, dass wir in eine heftige Krise geraten sind, dass bei uns gestritten und sich auseinandergesetzt wird und dass vieles in Frage steht.
Also ich wünschte mir, es wäre ein Bild von gestern, was ich gezeichnet habe, aber ich fürchte, es ist nicht ein Bild von gestern.
Aber die Journalistinnen und Journalisten, die gerade über den Missbrauch berichtet haben, haben ja sehr oft gefordert, dass der Staat aktiv wird und dass die Kirche ihre Akten rausrückt. Genau. Und ihre SPD-Justizministerin Katharina Barley hat ja auch gesagt, ja, das müsste auch tatsächlich mal geschehen, aber de facto passiert ja auch politischerseits nichts. Also in der Politik scheint ja der mediale Druck auch nicht zu reichen.
Ich habe das ja eben an Beispielen gesagt, dass in der Politik da noch sehr, sehr viel Nachholbedarf ist. Und deswegen können sich die Kirchen ja auch darauf verlassen. Aber meine Frage ist, da wir als Giordano-Bruno-Stiftung natürlich merken, dass wir mehr tun müssen, um den sogenannten Staatskirchenrecht, haben wir früher gelernt, ich bin ja Juristin, Verwaltungsrichterin war ich, dass das nicht reicht, haben wir ja ein Institut gegründet, Institut für Weltanschauungsrecht. Da haben wir ganz hochrangige Professoren im Beirat, die haben eine große Anzeige an alle, ich glaube 19 gibt es, Staatsanwalten geschickt und hat gesagt, sie sollten sich endlich drum kümmern, was in der Kirche mit dem Missbrauch geschehen ist. In anderen Ländern, in Amerika, in Australien, in Irland, da sitzen die zum Teil ein, inklusive Bischöfe, weil der Staat verlangt hat und die Staatsanwaltschaften Daten, wann, wer, wo hat was getan. Das geschieht in Deutschland nicht. Das liegt einerseits an diesen Staatsanwaltschaften, die zu wenig tun. Andererseits, sie könnten doch die Daten mal rausrücken. Sie wissen doch, wer was, wo, wann getan hat. Und statt er das an die nächste Diözese weitergeschoben wurde und da dann sich mit Jugend beschäftigt hatte. Das geschieht alles nicht. Ich glaube, davon kommen Sie nicht runter, dass das Aufklärungsbedürfnis, was draußen besteht, bei Ihnen nicht beantwortet wird, in der Politik auch nicht.
Aber das stimmt doch so nicht. Das ist doch völlig einseitig, wie Sie es darstellen. Unsere Akten liegen bei der Staatsanwaltschaft. Wir sind noch bevor diese Initiative kam, auf unsere Staatsanwaltschaft in Essen zugegangen und sind mit ihnen im Gespräch und die Akten der Täter liegen bei der Staatsanwaltschaft.
Sie wissen aber, dass sie dann ein Ausnahmefall sind. Nicht die anderen Bistümer. Ganz überwiegend nicht.
In anderen Diözesen ist das auch der Fall. Ich kenne jetzt nicht die Zahlen alle im Detail, aber alle Diözesen sind inzwischen längst dabei, mit den Staatsanwaltschaften zusammenzuarbeiten. Und es war ja auch in der Vergangenheit nicht so, wie manchmal dargestellt würde, als sei nichts der Staatsanwaltschaft angezeigt worden. Viele der Akten, die wir der Staatsanwaltschaft jetzt wieder übergeben haben, enthalten Fälle, die denen natürlich bekannt sind, die die jetzt aber nochmal wieder durchschauen, ob nicht vielleicht doch noch was drin ist. Aber es ist doch nicht so gewesen, dass in der Vergangenheit, zumindest in den vergangenen Jahrzehnten, nichts an die Staatsanwaltschaften gemeldet worden sei.
Herr Kollege, ich muss Sie darauf hinweisen, das mag sich heute etwas verbessert haben. Noch vor wenigen Jahren hat die Kirche darauf bestanden, dass aufgrund dessen, was Sie Selbstbestimmungsrecht nennen, das Ganze intern in der Kirche und im Kirchenstrafrecht geregelt werden müsste und der Staat sich nicht einzumischen hat. Sie werden das sicher wissen. Ganz langsam hat sich das erst verändert, dass auch der Staat die Chance hat, da reinzugehen mit seinen Staatsanwaltschaften.
Vielleicht kann man in dem Zusammenhang jetzt auch mal die Medien loben. Denn dieser Druck ist ja wirklich erzeugt worden und er ist notwendig, dieser Druck. Ich würde mir halt wünschen, weil Sie eben diese Frage gestellt haben, dass das jetzt auch die strukturellen Fragen des Journalismus betreffen würde, dass man mal andiskutiert, wenn in unserem Rundfunkstaatsvertrag steht, Werbung religiöser, politischer und weltanschaulicher Art ist unzulässig. Dann sollte das auch umgesetzt werden und sollten Journalisten sich damit beschäftigen, wie das läuft. Müssten problematisieren, kann das in Ordnung sein, wenn man Leiter einer großen Rundfunkinstitution ist und gleichzeitig im Zentralrat der Katholiken? Sind das wirklich völlig unproblematische Dinge? Nein, es sind keine unproblematischen Dinge, über die muss man diskutieren. Und solche Fragen werden meines Erachtens nicht hinreichend gestellt. Und in diesem Jahr hätten wir die Chance gehabt, mit 100 Jahre Weimarer Verfassung, 70 Jahre Grundgesetz, diese Themen stärker in die Öffentlichkeit zu bringen und auch den Verfassungsbruch stärker zu thematisieren, der auf diesem Gebiet stattfindet. Denn wir leben nicht in einem weltanschaulich neutralen Staat, sondern in einem Staat, in dem Gesetze, die Freiheiten der Bürgerin von der Wiege bis zur Bahre beschneiden, letztlich auch noch auf religiösen Fundamenten beruhen. Und das wird meines Erachtens viel zu selten thematisiert. Überhaupt der religiöse Hintergrund der Politik, die in Berlin, aber auch in den Landesparlamenten erfolgt, wird kaum thematisiert.
Sterbehilfe zum Beispiel.
Sterbehilfe ist ein Thema. Man versucht, dieses Thema sogar weitgehend unten zu halten. Man versucht eben, die Debatte gar nicht darüber zu führen, welche religiösen Dogmen, welche Prämissen sind hier im Hintergrund. Und da, denke ich, müssten die Medien sehr viel mehr Druck machen. Sie müssten sich aber auch etwas mehr selbst informieren, denn das ist ja auch ein Problem, wenn man mit vielen Journalisten spricht, dann haben die von diesen Themen noch nie etwas gehört.
Nun ist es ja so, im Moment sind noch etwas mehr als die Hälfte der Deutschen Mitglied einer der beiden großen Kirchen. Es wurde kürzlich eine Prognose oder eine Projektion veröffentlicht, 2060. Da wird sich die Mitgliederzahl halbiert haben, wenn sich nichts fundamental ändert. Hinzu kommen eben noch die Mitglieder anderer Religionsgemeinschaften. Also noch ist eine Mehrheit in Deutschland irgendwie religiös organisiert. Wächst sich das Problem, was Sie jetzt schildern, nicht mit der Zeit raus, wenn Religiöse in die Minderheit geraten?
Naja, also ich meine, wir haben jetzt ein Konsens in den Rechtswissenschaften, dass die Schwulenverfolgung in den 50er Jahren Unrecht war. Auch wenn das Bundesverfassungsgericht das abgesegnet hatte, noch in den 50er Jahren. Aber es ist natürlich eine Schande, wenn solche Erkenntnisse 50 Jahre zu spät kommen. Und tatsächlich leiden heute Menschen drunter. Frauen, ungewollt schwangere Frauen, die keine Ärztinnen finden in ihrem Umfeld, was letztlich nur auf religiöse Probleme oder Dogmen zurückgeht. Sterbenskranke Menschen, die nicht sterben dürfen, die das Recht nicht haben, über ihren Tod selbst zu bestimmen, leiden jetzt. Und es wird eben nichts helfen, wenn es im Jahr 2060 gekippt wird. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass wir in einem weltanschaulich neutralen Staat leben.
Aber das ist ja der Punkt. Solange die Kirchen eben immer noch so ein Hauch des Untouchable haben, weil sie eben sich auf höhere Sphären berufen dürfen und solange in Deutschland diese, ich sag mal wirklich ungute Verquickung von Religion und Politik da ist, in der Öffentlichkeit, solange hat man auch eine gewisse Scheu, gegen religiöse Institutionen härter vorzugehen. Und ich glaube, bis zum Jahr 2060, das ist ja so, jetzt kommt die Psychologin in mir durch, das wird natürlich auch eine Gegenreaktion geben. Wenn man merkt, dass die Schäfchen alle irgendwie verschwinden, wird man wahrscheinlich versuchen, sie noch mehr an die Kirchen zu binden. Oder ich, wenn ich Kirchen sage, das ist natürlich nur sprachlich so, meine ich natürlich auch den Islam und das Judentum. Also auch da wird natürlich versucht werden, dagegen zu arbeiten, gegen zu argumentieren. Also man muss einfach sehen, Sie haben völlig recht, es ist ein strukturelles Problem. Das Problem kann nicht durch die Journalisten oder Journalismus gelöst werden. Es muss politisch angegangen werden.
Also ich glaube schon, dass Sie recht haben, es wächst sich zum Teil aus. Nur das hilft denen nicht, die heute darunter leiden. Meine Kinder kamen weit und breit nicht in einen säkularen Kindergarten, weil es im Rhein-Sieg-Kreis keinen gab. Sie gingen dann woanders hin, aber wurden schon mit ganz kleinem Alter wurden sie Fahrschüler. Und als Oma weiß ich, in Köln einen säkularen Kindergarten, einen nicht-konfessionellen zu finden. Da laufen sie sich aber ganz tüchtig die Beine ab und fahren zum Teil durch die halbe Stadt, um da hinzukommen. Also dieser Vorrang, gerade bei den Kindertagesstätten, da weiß ja die katholische und die evangelische Kirche, warum sie da so großen Wert drauf legen. Wenn ich die Kleinen packe da ganz unten dann, und die entsprechend infiltriere, dann werden die schon auf Dauer da erst mal eine Weile brauchen, ehe sie rauskommen. Ich möchte aber noch eines sagen, das sehe ich auch so wie mit Michael Schmidt-Salium. Wenn wir uns überlegen, wer ist vor allem verantwortlich für diese Verquickung? Die Kirche selber. Es gibt dort viele einzelne Personen, die unserer Meinung sind, aber die haben noch keine Mehrheit. Zweitens die Politik, ganz massiv. Ich würde auch sagen, am wenigsten die Medien. Auch, ich habe es hier gesagt, und es gibt so eine kleine Möglichkeit, das bald festzustellen. Wir haben den Evangelischen Kirchentag in Dortmund. Wir haben seit Jahren heftig diskutiert oder kritisiert, dass die ganz überwiegend von der öffentlichen Hand bezahlt werden. Allein in Dortmund 8,6 Millionen, die Stadt, die hoch verschuldet ist, der Bund und das Land. Wir haben da eine Gegenveranstaltung oder eine Parallelveranstaltung, eine kleine. Mal gucken, ob darüber überhaupt berichtet wird. Beim letzten Kirchentag war es so, werde ich nie vergessen, und das zeigt, das war nicht bösartig, das ist die Distanzlosigkeit. Es wird berichtet, strahlender Sonnenschein in Münster, Steinmeier redet, die Leute singen, alle sind glücklich, und die WDR-Frau wieder erkennt, sagt dann am Telefon, und wenn Sie am Wochenende noch nichts zu tun haben, kommen Sie doch einfach mal zum Kirchentag. Irgendwann könnte die ja mal sagen, kommen Sie mal zum Humanistentag, das gehört sich nicht. Die kann sagen, kommen Sie zum Zoo nach Köln oder was weiß ich, besuchen Sie den Dom, aber kommen Sie mal zum Kirchentag. Das ist überflüssig, das bringt uns nicht um, aber das zeigt diese Vereinnahmung als christliches Land, was wir nicht mehr sind.
Über den Humanistentag oder in Münster letztes Jahr war es ja der Ketzertag, da haben wir ja auch berichtet, das Interessante war, dass die fast nur über die Kirche gesprochen haben, weil das fast alles ehemalige Kirchenmitglieder waren.
Ja, ich war
letzte
also
Frage
nicht,
noch an Herrn Pfeffer und dann ist das Publikum gebeten, sich zu beteiligen. Herr Pfeffer, was war so der größte politischer Erfolg? Von welchem, wo sagen Sie, Mensch, da habe ich jetzt die Politiker versucht, auf meine Seite zu ziehen und da habe ich das auch geschafft?
Ich jetzt?
Ja, Sie als Vertreter der katholischen Kirche.
Also in diesen Kategorien denke ich nicht. Wo habe ich jetzt Politiker auf meine Seite gezogen? Das ist ja so ein Zerrbild, was hier auch dargestellt wird, als seien wir irgendwie in einer Allianz mit der Politik, um irgendwie unsere Verquickung zu stärken. Ich glaube, das ist auch nicht die Frage. Wir diskutieren hier sehr institutionell gedacht. Das Spannende ist doch eigentlich tatsächlich, über die Fragen zu sprechen, die dahinter stecken. Sie haben ja so einige angesprochen. Und diese Auseinandersetzung müssen wir ja sehr wohl in unserer Gesellschaft führen, über Sterbehilfe, über Abtreibung und all diese Themen. Da spielen die religiösen Konnotationen eine Rolle. Aber ich finde doch hochinteressant, dann in Auseinandersetzungen zu gehen mit säkularen Hintergründen, wobei ich die ganze Zeit mich frage, ob Sie eine neue Religion eigentlich gegründet haben oder gründen wollen. So klingt es ja. So. Ja, und darüber kann man ja streiten und diskutieren. Und das wird auch nicht verschwinden, selbst wenn vielleicht die Institutionen kleiner werden und geringer werden und auch Kirchen und Religionen in unserer pluralen Gesellschaft zerfließen. Diese Gesellschaft kommt nicht umhin, in eine Auseinandersetzung zu gehen worauf wollen wir uns denn gründen? Auf welche Werte? Was soll zählen? Und welche Konsequenzen wird das haben? Und das ist doch die eigentlich wichtige Auseinandersetzung, die geführt werden muss. Was führt eigentlich wohin, wenn wir zu bestimmten Grundentscheidungen kommen oder eben auch nicht?
Ja, ich würde gerne Sie bitten, Ihre Fragen zu stellen.
Engagierte Menschen diskutieren, das ist der Deutschlandfunk, und engagierte Hörerinnen und Hörer beteiligen sich, das ist auch der Deutschlandfunk. Sie sind der Erste, wenn Sie sich vielleicht kurz vorstellen.
Ja, mein Name ist Joachim Grotheil. Ich meine, dass wir den Kinder- und Jugendschutz endlich ernst nehmen müssen. Das Schlimmste, was es gibt, ist die Indoktrinierung von Kindern und Jugendlichen. Und das ist ja die Basis der Religionen. Viele Menschen leben dann lebenslang in einem geistigen Gefängnis. Das muss verboten werden. Ich meine, dass in den Medien religiöse Sendungen vor 22 Uhr keinen Platz haben.
Sie meinen so wie Gewaltfilme?
Ja, genau.
Will da jemand drauf eingehen oder lassen wir das mal so als Statement stehen und gehen zur
nächsten? Was war die Forderung jetzt, Religion vor 22 Uhr zu verbieten?
Genau.
Oder so ganz grundsätzlich zu verbieten?
Ich glaube so, also...
Ist nicht ganz im Sinne des Grundgesetzes, denke ich, aber okay. Ja.
Ja, dann interessieren wir uns für Ihre Forderung oder Ihre Frage, wenn Sie sich auch vielleicht zunächst kurz vorstellen.
Mein Name ist Clemens Flock, ich bin aus Bad Dürkheim angereist. Ich würde schon gerne in die journalistische Ecke gerne etwas hineinrufen. Also was heute auch wieder auf dem Podium zur Sprache kam und auch durchgedrungen ist. Die Kirchen haben ja inzwischen so ihre Verhaltensweisen geändert. Die moralische Überhöhung weicht zurück. Das kann man inzwischen auch nicht mehr durchhalten. Stattdessen ist eine Wehleidigkeit in allen Foren von Kirchenvertretern zu hören. Und darüber, meine ich schon, müsste man in den Medien durchaus auch kritisch berichten. Und das Zweite vielleicht auch noch, wenn ich alles von Relevanz ganz hoch hänge in einem Sender, dann müsste meines Erachtens auch in den Redaktionen schon kritisch hinterfragt werden, reicht das überhaupt noch für 25 Minuten täglich aus Religion und Gesellschaft, was dort an Themen aufgetischt wird. Denn selbst die Clubmitglieder von Herrn Pfeffer laufen nicht mehr die Tore bei ihm ein, um das, was von der Kanzel verkündet wird, zu hören.
Vielen Dank. Alles von Relevanz, das muss man vielleicht auflösen. Das ist das Leitmotiv des Deutschlandfunks in der Außendarstellung im Augenblick. Möchte die Runde darauf eingehen?
Ja, es wäre ja, glaube ich, war eine Frage zunächst mal an Herrn Pfeffer. Sie sind als wehleidig empfunden worden.
Nö, also ich erlebe mich in der Regel nicht ganz so wehleidig. Ich kann das teilen. Ich habe manchmal auch so die Wahrnehmung in meiner eigenen Kirche, dass wir sehr gut jammern und klagen und uns in die Ecke gedrängt fühlen. Ich nehme das nicht so wahr und bin nach wie vor so von meinem Glauben sehr fasziniert und finde, dass Religion auch nach wie vor eine wichtige Bedeutung hat. Und sehe aber auch zum Stichwort Indoktrination von Kindern und Jugendlichen, da will ich noch kurz drauf eingehen. Ich habe viele, viele Jahre Jugendarbeit gemacht. Die Missionserfolge im klassischen Sinn sind da sehr überschaubar. Kinder und Jugendliche lassen sich Gott sei Dank nicht so einfach indoktrinieren, so wie ich sie verstanden habe, den Vorredner. Und ich halte es allerdings für außerordentlich wichtig, dass wir beachten, es gibt ein Verführungspotenzial bei religiösen Fragen. Und es gibt natürlich fundamentalistische Richtungen in allen Religionen, auch in den christlichen Religionen. Und die werden sehr mächtig, wenn wir nicht darauf achten, dass Religionen auch vernunftorientiert unterwegs bleiben. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass auch die klassischen Religionen auch in dieser Gesellschaft, auch in den Medien, auch in vielen Institutionen unseres Staates integriert sind. Also ich möchte nicht, dass Religion, auch meine eigene Religion, nicht irgendwie in irgendwelche Hinterzimmer gedrängt wird und sich dann alles Mögliche daraus entwickelt, weil man nicht mehr in der Auseinandersetzung der Gesellschaft mittendrin steht und dadurch auch etwas vernunftgesteuert bleibt, um das mal etwas salopp auszudrücken.
Also wehleidig, den Eindruck habe ich nicht.
die Vertreter und Vertreterinnen, vor allen Dingen Vertreter, die ich treffe, sind meist genau das Gegenteil. Dadurch, dass ich nun vor allen Dingen in der Juristerei tätig bin, kriege ich eben mit, bei der evangelischen Kirche, wir konzentrieren uns oft auf die Katholiken wegen ihres unmöglichen Arbeitsrechts, dort hat sich eine junge Frau beworben in Berlin bei der Diakonie, nicht Mitglied einer Kirche, aber erfahrene Fachfrau zu Menschenrechte, wird nicht genommen auf eine Position in dieser Frage, weil sie nicht in der Kirche ist. Sie marschiert durch die Instanzen, die müssen immer alle durch die Instanzen, auch wenn das heißt, das wächst sich aus. Es gibt immer Individuen, die das aushalten müssen. Und dagegen gewinnt überall. Und dagegen geht jetzt die evangelische Kirche mit einer Verfassungsbeschwerde nach Karlsruhe. Das heißt, es hört überhaupt nicht auf, in diesem Fall die evangelische Kirche, wirklich aktiv und da reinzugehen. Und weil sie sagen, nicht in Hinterzimmern, sie sind nicht in Hinterzimmern, sie sind in Hinterzimmern und in Vorderzimmern. Der Herr Jüsten, das ist der Vertreter der katholischen Kirche in Berlin, der sagt in einem offiziellen Stellungnahme, die größten Lobbyisten in diesem Land, das sind die Banker, und das ist die Atomindustrie. Die könnten sich bei ihm an Lobbyismus eine ganze Menge abgucken. So ist das. Herr Jüsten hat überall die Finger drin. Und da muss man aufpassen, da könnten wir eher wehleidig sein, aber ich bin das auch nicht.
Ja, ich denke, zeitlich, Frau Kühn, entschuldigen Sie bitte, die nächste Frage ist vielleicht für Sie. Wir müssen ein ganz klein bisschen auf die Zeit achten. Das tut mir auch sehr leid. Zeit für zwei Fragen wird sicher noch da sein. Haben Sie vielleicht eine Frage für Frau Akgün, aber jeder andere ist auch gerne genommen. Und
feststellen, und ich denke, Frau Akgün...
Wenn Sie sich auch kurz vorstellen.
Also ich heiße Rita Thomas-Wangel und interessiere mich sehr für Politik und lese regelmäßig täglich Zeitungen, auch unter dem Gesichtspunkt, wie wird berichtet. Also ich kann schon feststellen, dass doch nennenswert häufig Kirchenkritik geübt wird, aber fast nie Religionskritik. Und das ist ein großer Unterschied. Und ich finde Religionskritik deshalb wichtig, weil Religionen den Anspruch haben, im alleinigen Besitz der absoluten Wahrheit zu sein. Und die Gedanken der Aufklärung auch in der Presse kaum benannt werden. Das halte ich für einen großen Verlust.
Darf ich dazu was sagen? Ich weiß nicht, werde ich noch übertragen? Ich bin ja Philosoph, deswegen ist mir diese Frage nach der Wahrheit wichtig. Und Sie hatten hier unten bei der Anmoderation gesagt, dass die Wahrheitsfrage da nicht gestellt wird. Natürlich, es gibt diese religionssoziologische Haltung, dass man sagt, okay, das sind eben Zusammenschlüsse von Menschen. Wir fragen jetzt nicht danach, ob das jetzt wahr ist oder falsch. Aber ich glaube, dass man das nicht so beschränken darf, sondern wir müssen tatsächlich auch diese religionskritische Frage stellen, sind das überhaupt wahrheitsfähige Sätze, die Religionen aufstellen? Sind die empirischen Behauptungen, die Religionen zugrunde liegen, sind die denn tatsächlich evidenzbasiert? Wir wissen, es gab keinen Auszug der Israeliten unter Moses aus Ägypten. Das hat es geschichtlich nicht gegeben. Und es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und dass Mohammed mit einem geflügelten Pferd gen Himmel ritt. Das sind alles Dinge, die in der Geschichte entstanden sind. Und ich finde es sehr, sehr wichtig, dass wir auch eben diese Wahrheitsfrage sehr viel häufiger stellen und eben nicht nur ethische Fragen, politische Fragen stellen, sondern uns auch klar machen, dass eine bestimmte Art und Weise mit Wahrheit umzugehen, problematisch sein kann, da sie gewissermaßen das Fundament jeder Rationalität untergräbt. Nietzsche sagte mal, mit dem Jenseits lässt sich jede Lüge im Diesseits rechtfertigen. Und mit einer bestimmten theologischen Haltung, theologische Exegese ist ja eigentlich die Kunst, aus einem alten Satz bei Bedarf das komplette Gegenteil von dem herauszulesen, was er ursprünglich meinte, lässt sich alles kaschieren. Und das hat eine Wirkung auf viele Bereiche auch des Rundfunks. Wenn ich mir manche Sendungen anschaue, habe ich oft das Gefühl, auch wenn es nur um Kunst geht, da sitzt jetzt ein Theologe mit der gleichen Beschaulichkeit, Verschwurbeltheit, mit einer Unempfindlichkeit gegenüber logischen Widersprüchen und einer Ignoranz gegenüber empirischen Belegen. Und ich finde das problematisch. Deswegen kann ich Ihren Beitrag hier nur unterstützen. Wir sollten uns nicht nur auf die Institutionen konzentrieren, sondern auch auf die Grundfragen, die dahinter stehen. Was ist ein adäquates Bild der Wirklichkeit und was nicht?
Glauben Sie... Das ist jetzt doch eher die Frage der Macherin einer Religionssendung. Glauben Sie, dass Religionsjournalismus auch darin bestehen sollte, Menschen ihre Religiosität auszureden?
Nein, es geht darum, dass man klärt, was sind denn jetzt tatsächlich die Fakten? Also religiöse Aussagen.
Das ist
Aussagen,
natürlich bei der Gottesfrage ein bisschen schwierig.
Naja.
War ja bei Mose.
Naja, also wir haben Geschichten, also in jeder Religion hat empirische Aussagen, die man hinterfragen kann, hat normative Aussagen, die man ethisch hinterfragen
kann.
Das
wird natürlich sehr
häufig gemacht. Diese, das ist häufiger der Fall, da wird dann eben darüber gesprochen, entspricht das dem Menschenrechtskodex? Wir müssen ja nicht, keine neuen Werte erfinden. Wir haben ja zum Glück eine UN-Menschenrechtserklärung und mehrere andere Konventionen auch. Diese ethische Frage wird häufiger gestellt, aber ich finde es auch wichtig, die empirischen Fragen zu stellen, denn das sollten wir wirklich gelernt haben aus Trump und Co. Die Aushöhlung des Wahrheitsbegriffs, das ist ein Fundament von autoritärer Herrschaft, denn letztlich gilt der Satz, auf hohlen Köpfen lässt sich leicht trommeln. Und das ist eine Grundgefahr und deswegen brauchen wir Religionskritik, um vielleicht als Gegengift zu Nietzsche mal Marx zu zitieren, der sagte zu Recht, die Kritik der Religion ist die Voraussetzung aller Kritik.
Und wenn der Papst Trump kritisch ist, was ist dann? Gut?
Wir müssen den Menschen immer Recht geben, wo sie Recht haben. Aber man muss hinterfragen.
Selbst und Trump Recht haben.
Ja, auch Trump kann Recht haben und auch der Papst kann Recht haben. Der entscheidende Punkt ist, dass wir wirklich auch kritisch hinterfragen. Und ich finde, die Evidenzbasiertheit der Argumentation im Journalismus kann wirklich ausgebaut werden.
Ich habe das Plädoyer von Ihnen mal aufgenommen. Empirisch gesehen haben wir leicht überzogen.
Auch zu spät angefangen,
auch ganz empirisch. Im Ganzen leicht überzogen. Das ist keine Kritik, die sich gegen irgendjemand von Ihnen richtet. Und deshalb wollen wir aber doch noch einen Fragesteller zu Wort kommen lassen. Und neben ihm stehe ich jetzt und würde auch Sie bitten, sich kurz vorzustellen.
Mein Name ist Arno Haddasch. Und ja, ich hätte nochmal die Frage auch an Frau Matthäus Meyer, ob Sie nicht auch das Grundgesetz völlig falsch verstehen. Der Geist des Grundgesetzes basiert ja schon darauf, dass wir eben ein christlich geprägtes Land sind. Und ich bin auch sehr froh, dass wir das immer noch sind und eben kein laizistisches wie in Frankreich. Und es ist ja eben meines Wissens so, dass es keine größeren Institutionen gibt als die christlichen Kirchen, evangelisch wie katholisch in Deutschland, also mit jeweils knapp 23 Millionen Mitgliedern, so viel ich weiß. Selbst der DFB hat nur 7 Millionen Mitglieder, und dann habe ich die Meinung, dass Journalismus natürlich schon den Anspruch haben muss, bei solchen großen Gruppen da auch eine Relevanz haben, darüber auch ausgiebig zu berichten, auch über Kirchentage, wo ja jetzt auch in Dortmund 100.000 Menschen erwartet werden. Das sind ja große Veranstaltungen, die dann schon eine journalistische Relevanz haben, über die entsprechend dann berichtet werden muss. Die Erwartung habe ich schon.
Da soll gerne drüber berichtet werden, aber wenn mein MDR in seinem Printblatt schreibt, Großeinsatz mit Sendungsbewusstsein, wer hat denn da Sendungsbewusstsein, und dann berichtet über die vielen, vielen Veranstaltungen, finde ich das schon zweifelhaft. Und übrigens die großen Zahlen, wissen Sie, beim ADAC muss ich beitreten, bei der Giordano-Bruno-Stiftung muss ich beitreten. Bei der Kirche ist es so, dass durch die Entscheidung der Eltern der Taufe, die noch traditionell so existiert, ist ja auch nichts gegen einzuwenden, aber dass man dann Kirchenmitglied wird, deswegen würde ich mit den großen Zahlen nicht jonglieren wollen. Und wenn Sie sagen, unser Grundgesetz sei kirchlich, wie haben Sie gesagt, begründet? Also das ist ja nun mal ganz verkehrt. Vorne steht, in Verantwortung vor Gott in der Präambel. Es ist oft gestritten worden, was ist damit gemeint. Es ist eben nicht inhaltlich des Grundgesetzes. Grundgesetz, das ist ein bisschen das Dumme. Ich war die Tage bei der Bundeszentrale für die politische Bildung, habe mir so einen Haufen Grundgesetze mitgenommen. Und da muss man immer darauf hinweisen, da gibt es hinten einen Artikel, der heißt Artikel 140 GG. Den kennen die meisten nicht. Gucken Sie sich mal an. Da steht drin, aus der Weimarer Reichsverfassung werden die Kirchenartikel übernommen, außer mit einem Ausnahme, nämlich die katholischen Fakultäten. Und da steht dann zum Beispiel drin, man muss nicht nach draußen erklären, ob man Mitglied einer Kirche ist. Geschieht ununterbrochen bei der Lohnsteuerkarte. Wird verlangt, ist erst 33 eingeführt worden unter den Nazis. Vorher gab es das nicht, dass da drin steht. Da steht drin, 138, Weimarer Reichsverfassung, inkorporiert durch 140 GG. Die Staatsleistung an den Kirchen, Klammer auf, ich erkläre, was das ist. Das ist die Entschädigung, die man bekommen hat seit 1803, als Napoleon im Westen die Klöster und die Kirchen da enteignet hat. Die haben schon über 100 Jahre Entschädigung gekriegt und jetzt kriegen sie die weiteren 100 Jahre, wird immer noch nicht gelöst. Oder da steht drin, die Kirchen können sich selbst verwalten und selbst ordnen, soweit das mit den allgemeinen Gesetzen in Einklang steht. Das heißt,
Gott sei Dank, dazu geführt, dass zum Beispiel das Bundesarbeitsgericht und das Landesarbeitsgericht haben gesagt haben, also die Kirchen dürfen das regeln, ordnen und verwalten, aber nur, wenn sie berücksichtigen, dass es ein Streikrecht gibt. Alles mühsam erfolgt, das steht da alles drin. Und deswegen, übrigens, da steht nicht das sogenannte Selbstbestimmungsrecht. Wenn er gefragt wurde, was war Ihr größter Erfolg, dann sage ich Ihnen, der größte Erfolg war, dass Sie das Wort Selbstbestimmungsrecht in das AGG, das Allgemeine Gleichheitsgesetz, eingeführt haben. Das gab es bis dahin nicht. Da steht Selbstordnung und Selbstverwaltungsrecht. Also damit im Grundgesetz, Sie kommen gerne auf mich zu, heute habe ich leider keins dabei, sonst habe ich immer eins dabei, ich wusste nicht, dass es darum ging. Da liegen Sie wirklich daneben.
Wir sind jetzt etwas fremdbestimmt durch die Zeit, aber eine Frage, da wir mit Glockengeläut angefangen haben, hätte ich dann doch noch an jeden von Ihnen, jede von Ihnen. Wenn Sie eine Morgenandacht zu sprechen hätten, was wäre Ihr erster Satz, Herr Pfeffer?
Boah, heißes Thema.
Frau Ingrid Matthäus-Meyer.
Alle Menschen sind gleich, sie haben alle Würde.
Herr Schmitz-Salomon.
Schließe ich da an. Die Würde des Einzelnen ist dadurch bestimmt, dass der Einzelne über seine Würde bestimmt, nicht der Staat, nicht die Kirchen und auch nicht die Medien.
Frau Akün.
Religion ist Privatsache, deswegen senden wir jetzt Musik.
Ja. Schöner Schlusspunkt. Vom Glockengeläut zur Musik nach der Morgenandacht. Ja, danke an die Teilnehmer hier auf dem Podium. Danke an Sie für die Fragen, fürs Zuhören. Danke fürs Mitdenken. Danke.